Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Miriam Hübel. Ich bin die Produzentin und Regisseurin von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist der Podcast derzeit in Sommerpause. Mittlerweile sind 2 Staffeln von Klenk und Reiter erschienen. Das waren knapp 30 Folgen und er ist schon jetzt einer der erfolgreichsten Podcasts des Landes. Vielen Dank also Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr großes Interesse. Bis wir uns mit 9 Folgen zurückmelden, haben wir noch etwas Bonusmaterial für Sie. Heute hören Sie Klenk und Reiter live aus dem Wiener Stadtsaal. Die beiden erzählen dort einige Fälle, die Sie möglicherweise schon im Podcast gehört haben. Es gibt aber auch bisher unveröffentlichtes Material. Musikalisch begleitet wurden die beiden bei ihrem Gespräch vom Wiener Liedmacher Ernst Molden. Er hat für die 2. Staffel eigens einen Soundtrack komponiert mit dem Titel Mördernummern. Die CD ist nach wie vor im Faltershop erhältlich unter www.faltershop.at/molden. Und jetzt viel Vergnügen mit Klenk und Reiter live aus dem Wiener Stadtsaal.
Schönen guten Morgen zu unserem Sonntagshochamt. Wir haben uns gedacht, da heute der erste wirklich schöne Sommertag in diesem Jahr ist, reden wir ein bisschen über Faulleichen und über darüber, dass man im Wasser nicht mehr schwimmen soll, weil das zu gefährlich ist, und wollen Ihnen ein bisschen erzählen über Maden und Würmer und alles, was an so einem schönen Tag.
Ein meteorologisch angepeistes Programm.
Also eigentlich haben wir gedacht, es regnet heute, aber es hat nicht geregnet. Herzlich willkommen, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Florian Klenk und
Christian Reiter.
Sie kennen uns wahrscheinlich alle vom Podcast. Es gibt mittlerweile fast 1 Million Downloads dieses Podcasts, der ein großes Experiment war, denn wir wollten eigentlich anknüpfen an der großen Tradition der gerichtsmedizinischen Vorlesungen, wo, glaube ich, Ihr Lehrer irgendwie den legendären Satz gesagt hat.
Naja, es war so, dass das war in der Zwischenkriegszeit, wo der Professor für Gerichtsmedizin, wenn er in die Vorlesung, in den Hörsaal gekommen ist, gesagt hat, ich begrüße die Damen und Herren Studentinnen und die aus den benachbarten Kaffeehäusern diese Vorlesung besuchen Personen. Also das heißt, die Gerichtsmedizin-Vorlesung war immer schon eine nach außen offene Veranstaltung und hat die Bevölkerung auch entsprechend gebildet.
Und aufgrund der Gemeinheit der Staatsanwälte ist das nicht mehr erlaubt, weil sonst die Verteidiger eben alles wissen über den Fall. Und das wollte man nicht, und darum verlagern wir jetzt die Vorlesung in den Stadtsaal. Ich habe jetzt mitbekommen, dass Sie, obwohl Sie wahrscheinlich Generationen von Studierenden ausgebildet haben, mittlerweile von Beschuldigten im Gerichtssaal angesprochen werden auf dem Podcast.
Also nach der Urteilsverkündung ist es vor kurzem ein Beschuldigter an mich, also ein Verurteilter an mich zu mir herangetreten und gesagt, ja, ich danke Ihnen für das gescheite Gutachten und übrigens, ich bin ein ganz großer Fan von Ihrem Podcast.
Ich war letztens auf einer Demo von Klimaklebern und da ist die Polizei, hat die eingekesselt und hat die nicht fein behandelt. Und der Polizist ist auch hergegangen und hat gesagt, ja, der Podcast, das hören wir alle gern. Also es ist gesellschaftsverbindend.
Ich mag das auch und ich bin froh, dass Sie sich dafür interessieren, denn mein Lehrer hat immer gesagt, was wir auf der Gerichtsmedizin machen, das geht die Leute nichts an, die sollen die Gutachten bei Gericht bekommen und wir treten nicht in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist, weil wir als Gerichtsmediziner oft im Fernsehen ein bisschen als skurrile Personen dargestellt.
Was Sie absolut nicht sind.
Es gibt liebenswerte, skurrile Gerichtsmediziner im Fernsehen, die ich mir auch gerne anschaue, aber es gibt teilweise so, wo man sich denkt, na, mit denen möchte ich eigentlich nicht identifiziert werden. Und daher, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass Sie sehen, was macht der Gerichts, was ist das für ein Typ, ja? Wofür interessiert er sich? Ist das ein Mensch so wie du und ich oder ist das ein Perverser, nicht? Und das
dazu hätte ich eine kleine Anekdote beizusteuern. Mir ist kürzlich ein Specht gegen die Scheibe gedonnert, ein Mittelspecht, ein sehr schönes Exemplar. Und ich wollte mit meinem Sohn irgendwie erkunden, ob Spechte wirklich diese wunderschönen Zungen haben, die sich um den Kopf wickeln, wie Leonardo da Vinci beschrieben hat. Und habe dem Herrn Professor angerufen, ob wir diesen Specht sezieren können. Und seine Antwort war, ja, legen Sie mich in die Tiefkühltruhe. Was ich auch getan habe, er liegt immer noch in der Tiefkühltruhe.
Die normale Reaktion eines Gerichtsmediziners, ab ins Eis. Ja.
Und das wird uns noch beschäftigen. Wir wollen ein bisschen darüber reden, Sie sind eigentlich, habe ich gelernt, nicht einfach nur ein Arzt, sondern Sie verstehen sich als, den Begriff kannte ich nicht, als Physikus. Was ist das?
Der Physikus ist ein bisschen ein antiquierter Begriff, nämlich es ist ein Arzt, der ein allgemein naturkundliches Wissen haben sollte. Früher waren viele Amtsärzte, die haben den Titel Physikus gehabt. Und ich glaube, dass man als Gerichtsmediziner über die Scheuklappen der Medizin hinaus viel mehr wissen sollte, viel mehr Biologie, Naturkunde, Physik, Chemie wissen sollte, damit man in seinem Job wirklich optimale Ergebnisse erzielt. Und das ist immer mein angestrebtes Ziel, der Physikus zu sein.
Der Physikus muss sich sehr stark mit Biologie, Zoologie und Botanik beschäftigen, habe ich gelernt. Die Zoologie beschäftigt Sie seit Kindestagen. Sie haben immer Tiere gezüchtet und unter anderem, habe ich gelernt, hatten Sie einen Hamster.
Auch.
Und den haben Sie seziert.
Ich habe nahezu alle meine Haustiere, die leider eines natürlichen Todes nach einer angemessenen Lebenszeit verstorben sind, seziert, weil es mich immer interessiert hat, woran ist dieses Individuum gestorben. Und soweit es mir möglich war, haben wir also auch beim Hamster haben wir die Todesursache eindeutig geklärt.
Was war die Todesursache?
Naja, es war ein metastasierendes Karzinom. Hamster haben hier seitlich an der Flanke so Duftdrüsen. Und diese Duftdrüse ist bei dem Hamster bösartig geworden und hat dann Metastasen gesetzt und hat zum Tod geführt.
Ich habe den Professor Reiter mal besucht für eine ORF-Sendung. Das ist schon fast 20 Jahre her. Und da waren wir in einem kleinen Kämmerchen, das ein bisschen so muffig gerochen hat, kann ich mich erinnern. Es hat so gesummt, das war irgendein UV-Licht, glaube ich. Oder
ja, es war dieses Paria-Eck der Gerichtsmedizin. Dort wollte eigentlich keiner hin, weil das war ein feuchtes Zimmer. Kein Assistent wollte dort seinen Schreibtisch aufbauen, weil das war alles so moderig ein bisschen. Und ich habe mir gedacht, okay, für meine Zwecke ideal. Ich habe dieses Zimmer als Labor dann sofort an mich gerissen und habe dann dort Wissenschaft gemacht.
Wissenschaft heißt, der Professor Reiter hat dort Fliegenmaden gezüchtet. Ich kann mich erinnern, dieses Leichenhaus, da gab es ein Leichenhaus an diesem Gerichtsmedizinischen Institut. Wir sind da durchgeführt worden. Es war ihnen immer wichtig zu zeigen, wie heruntergekommen das ist und wie wenig Geld investiert war. Ich kann mich noch an den legendären Satz erinnern vom Professor, der gesagt hat, das Leichenhaus ist schon ziemlich abgelebt. Aber noch viel faszinierender war dieses Fliegenmadenlabor, weil die Fliegenmaden ganz wichtige Helferlein sind, kleine Kriminalkommissare, wenn man so will, die helfen können.
Ja, also mein Lehrer auf der Gerichtsmedizin, der Professor Holzerbeck, der hat immer in seiner Vorlesung gesagt, da war ich noch Student, da war ich noch gar kein Gerichtsmediziner, er wollte eigentlich Pathologe werden und Pathologen machen ja was anderes als Gerichtsmediziner. Pathologen machen Diagnostik im Spital, sie sezieren auch Leichen, aber nur die, die im Spital eines natürlichen Todes sterben. Als Gerichtsmediziner musst du alles. Du musst den natürlichen Tod, den gewaltsamen Tod, du musst die Unfälle und das alles kennen. Und mein Lehrer hat immer in der Vorlesung gesagt, ja, wir haben immer wieder auf diesen Leichen so viele Maden und da müsste man doch irgendwelche Gesetzmäßigkeiten herausfinden. Vielleicht kann man da aus den Entwicklungsstadien der Maden und der Puppen rekonstruieren, wann die Eier abgelegt wurden. Und da könnte man ja dann auch die Todeszeit eingrenzen. Das hat mich schon als Kind, ich habe daheim Spinnen gehabt und alle möglichen Viecher. Und ich habe mir gedacht, das müsste man züchten, das müsste man mal ausprobieren. Und ich habe dann dieses Kammerl akquiriert und habe dann begonnen, dort Maden zu züchten. Das war ein totes Eck, dort ist keiner mehr hinkommen, weil dort hat es immer gemuftelt, so wie sie richtig sagen. Ja. Und ich habe dort in Ruhe 25 Jahre lang Maden gezüchtet. Sie müssen ja, wenn Sie für ein Gerichtsgutachten hier etwas Wissenschaftliches heranziehen, müssen Sie das ja statistisch entsprechend belegen können. Das heißt, Sie müssen ein paar tausend Maden einer bestimmten Art unter verschiedenen Temperaturbedingungen gezüchtet haben, um zu sagen, im Mittelwert braucht diese Made so und so lang, bis sie diese Länge erreicht und es braucht so und so lange von der Eiablage, bis die Fliege wieder schlüpft. Und damit können Sie dann tatsächlich, und nach 25 Jahren Forschung hatte ich die wesentlichen Fliegen des ostösterreichischen Raumes erforscht gehabt.
Wir wollen über eine so eine Fliege sprechen. Wir haben einen Fall mitgebracht, dessen Ausgang wir jetzt noch nicht verraten. Ein sehr, nicht sehr spektakulärer Fall, aber für die Betroffenen durchaus spektakulär. Der Fall des verdächtigen Pflegers.
Der interessant deshalb ist, weil er gar nicht so sehr, wie Sie glauben, Gerichtsmediziner, der hat Leichen zu sezieren, sondern der Gerichtsmediziner macht ja viele andere Dinge zusätzlich. Also auch Fragen des Gerichtes an einen Kundigen. Und das wäre diese Geschichte. Ja.
Was ist passiert? Ein Arzt aus einem Pflegeheim erstattet eine Strafanzeige gegen das Pflegepersonal, weil der Arzt in der Windelhose einer bettlägerigen Frau was findet?
Fliegenmaden.
7 mm lange Fliegenmaden. Und der Arzt hat gelernt, dass eine Fliegenmade pro Tag
1 mm wachsen soll. Also, so habe es auch ich seinerzeit für mein Gerichtsmedizin Rigorosum lernen müssen. Da hat es ein Skriptum gegeben und da ist gestanden, die Made wächst im Tag 1 mm. Wenn der Kollege, der das richtig gelernt hat, das analog ansetzt, dann müsste diese Person 7 Tage lang nicht gescheit gewickelt worden sein. Oder diese Wunde, sie hatte also da an der Hüfte so ein Aufliegegeschwür, so ein Druckgeschwür, wie das halt bei Leuten, die bettlägerig sind und pflegebedürftig sind, oft vorkommt. Und da waren die Maden drinnen und da hat der Arzt gemeint, naja, also da ist keine gescheite Wundpflege und keine entsprechende hygienische Behandlung durchgeführt worden und hat das also wegen pflegerischem Mangel Vernachlässigen eines Wehrlosen angezeigt.
Das ist klingt vielleicht jetzt als erstes so wie ein kleiner, grausamer Fall, aber das kann große Wellen schlagen.
Pflege vor allem, wenn es die Journalisten
erfahren. Vor allem, wenn es wir Journalisten erfahren. Ne? Wobei der Professor Reiter publiziert ja auch im Manns Verlag, der Artikel hieß Maden in der Windelhose. So einen Titel hätten wir uns gar nicht getraut. Aber stellen Sie sich das vor, das kommt an die Öffentlichkeit, die Pfleger werden gefeuert, das Altersheim hat wahrscheinlich ein riesiges Reputationsproblem. Es ist sicher große Fragen offen. Und Sie werden jetzt von der Staatsanwaltschaft kontaktiert und sollen ein Gutachten über diesen Fall erstatten. Morgen, Maden-Experte Reiter, möge bitte sagen.
Genau, man hat gewusst, dass ich mich mit dieser Thematik beschäftige und Gott sei Dank hat der Arzt Fotos angefertigt. Und es wurden auch ein paar Maden aus dieser Wunde herausgenommen und in Formaldehyd, das ist so eine Konservierungsflüssigkeit, hineingeschmissen. Und ich hatte daher auch Belegmaterial.
Das heißt, die Made war vorhanden?
Die Maden waren vorhanden, waren abgetötet. Leider Gottes waren keine lebenden Maden mehr da, sonst hätte man sie weitergezüchtet und geschaut, was wird da aus dieser Made einmal für eine Fliege. Naja, das ist laufen, weil es hat sich herausgestellt, dass es sich hier um eine Art aus der Familie der Fleischfliegen handelt. Sarkophagide heißt
es. Sarkophagide. Fleischfliegen, habe ich gelernt, sind etwas anderes als Schmeißfliegen.
So ist es.
Was ist eine Schmeißfliege?
Also Sie kennen die Schmeißfliegen, das sind diese metallisch glänzenden grünen, blauen, ich sage immer die Metallisee-Ausführungen. Diese blauen, grünen Brummer, die bei Ihnen in der Wohnung irgendwo am Fenster herum, diese sind die Schmeißfliegen. Warum heißen sie Schmeißfliegen? Weil ihre Eier als Klumpen so hingeschmissen, also das Geschmeiß. Der Eiballen ist das Geschmeiß.
Das heißt, wenn man bei Mülltonnen aufmacht?
Und da bieten so diese weißen Stifter, die so einen Millimeter, eineinhalb, zwei Millimeter groß in einem Messer so Klumpen vorkommen, das ist das Geschmeiß. Und aus denen schlüpfen diese Metallisiv.
Das ist das, was man dann in der Mülltonne sieht, was sich so...
Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in der Mülltonne aussieht.
Das ist ja, ich habe eine Nachbarin, die hat einmal eine Mülltonne aufgemacht, sie wohnt, also ist unmittelbar neben mir, die hat die Mülltonne aufgemacht, ich habe sie nur gehört, wie sie gesagt hat, ich lasse mir mal verbrennen.
Ja, also de facto ist es so, dass die Entwicklung dieser Insektenlarven sehr stark temperaturabhängig ist. Und wenn die Mülltonne in der prallen Sonne im Sommer steht, dann kann sich innerhalb einer Woche, weiß nicht, wie oft bei euch die Müllabfuhr fährt, aber so einmal die Woche wahrscheinlich.
Mein Monat?
Kann's, was?
Niederösterreich.
Okay. Okay, dann ist das nachvollziehbar. Dann ist das nachvollziehbar, dass nämlich innerhalb von ein paar Tagen dann doch deutliche, mehrere Millimeter lange Maden dort wuseln. Und wenn es zu heiß in dieser Mülltonne ist, dann kommen die auch oben zum Rand und wollen raus, weil ihnen das zum Teil auch zu heiß ist. Gut, also das sind die Schmeißfliegen. Während die Fleischfliegen eine ganz andere Strategie entwickelt haben, sich fortzupflanzen. Wir haben alleinig in Europa 2500 unterschiedliche Fleischfliegen. Stellen Sie sich das einmal vor. Und unter dem Mikroskop sind sie fast nicht zu unterscheiden. DNA-mäßig kann man sie unterscheiden, also da gibt es Forschungen darüber. Und man kann, wenn man die männlichen Fleischfliegen, also die Geschlechtstiere, mikroskopisch untersucht, dann kann man an den Genitalien, Herr Silabhauer, an den Genitalien die Spezies identifizieren. Denn das funktioniert nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Diese 2500 Fleischfliegenarten können untereinander sich nicht fortpflanzen. Da muss der Richtige zum Richtigen kommen.
Das heißt, der Pudel zum Pudel.
Der Pudel zum Pudel und der Dackel zum Dackel. Und dieser Schlüssel mit seinem Fortsetzen ist für jede dieser Spezies charakteristisch, aber da brauchen sie ein Männchen, ein ausgewachsenes Geschlechtstier.
Wie wissen das die 2000?
Die probieren das aus.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ich bin jetzt kein Mathematiker, die Mathematiker hier müssen das dann ausrechnen, wie viele verschiedene Möglichkeiten
es da gibt. Na, also wir haben da sicherlich jetzt in Wien und Umgebung so an die 20 verschiedene häufig vorkommende Fleischfliegenarten. Und wenn da so ein männlicher Fleischflieger unterwegs ist und was Ähnliches sieht, wo er sagt, ha, das könnte ein interessanter Partnerin sein, dann probieren sie es halt aus. Nicht? Und wenn es nicht ist, dann geht es nicht, dann geht es nicht. Ja? Also das heißt, Schlüsselschloss. Nun hatte ich aber so ein Männchen nicht, weil ja die Maden abgetötet wurden. Und aufgrund des mikroskopischen Erscheinungsbildes der Maden war es sehr naheliegend, dass es sich um eine Spezies handelt, die wir auch in der Großstadt und in der Wiener Umgebung sehr häufig finden, eine Sarkophagide, die Liopygia, ja? Agirostoma. Gut. Und die kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Das ist so eine relativ große, pelzig-graue Fliege, die einen so schachbrettartig gemusterten Hinterleib hat. Meistens haben sie rote Augen. Und am Rücken, also zwischen Kopf und dem Bauch, Fliegen haben einen Kopf, am Thorax und am Bauch. Und am Thorax, am Rücken, haben sie meistens drei so schwarze Striche. Und diese Fliegen haben eine Fortpflanzungsstrategie entwickelt, die ich faszinierend finde, denn das sind die einzigen Fliegen, die im Regen fliegen. Also der Schmeißfliege, wenn es zum Regnen anfängt, setzt sie sich unter ein Plattel irgendwo an einer Hausmauer und wartet wieder, bis es vorbei ist. Fleischfliegen fliegen im Regen. Und zwar, warum tun sie das? Weil viele Fleischfliegenarten sich mit Hilfe von Regenwürmern oder Schnecken fortpflanzen.
Die schmeißen nicht Eier?
Sondern sie sind Lebendgebär.
Das heißt, sie setzen Larven ab.
Richtig, die Mamafliegen haben eine Spermiothek. Das heißt, ein Depot mit Spermien, mit dem sie über das sie jederzeit verfügen können. Und wenn jetzt die Mamafliege meint, sie könnte demnächst lebend gebären, dann befruchtet sie ein paar Eier. Und im Leib dieser Mutterfliege reifen dann innerhalb von etwa 24 Stunden aus diese Eier und dann schlüpfen diese kleinen Maden in der Mama drinnen. Und jetzt ist das Problem der Mama, jetzt muss sie diese kleinen Maden loswerden. Und sie weiß, dass ihre Madenbabys Schnecken oder Regenwürmer parasitieren.
Das heißt, sie legt die Larve in den Regenwurm hin.
Sie fliegt und wenn dort irgendwo eine Schnecke sitzt, und Sie wissen, diese Schnecken, die haben da so eine Atemöffnung, so ein schwarzes Loch, wo sie immer wieder aufmachen, meistens unterm Halskern, da ist so ein schwarzes Loch. Und da fliegt die Fliege hin, zack, innerhalb von 2-3 Sekunden legt sie zu diesem Loch, zu diesem Atemloch eine Made und fliegt wieder weg.
Das heißt, wenn die Schnecke Luft schnappt,
legt sie dort eine Made. Die Made kriecht in die Schnecke rein und frisst allalong diese Schnecke auf. Traurig sie die Schnecke, aber das ist die Fortpflanzungsstrategie der Fleischfliegen. Und bei den Regenwürmern. Regenwürmer, warum heißen Regenwürmer Regenwürmer? Weil sie im Regen aus dem Boden rauskommen. Wenn Sie aufmerksam einmal auf einer Wiese gehen und schauen nach einem Regen, da haben Sie zwischen diesen Grasbüscheln immer wieder so kleine Erdhäufchen. Die sind teilweise so wie Zimtschnecken, schauen die teilweise aus. Nämlich, da kommt der Regenwurm hoch, weil er Angst hat, dass er in der Röhre ertrinkt, wenn das Wasser eindringt. Also der Regenwurm ist sehr ertrinkempfindlich. Und wenn der also jetzt, wenn es regnet, Wasser in die Röhre eindringt, dann geht er hoch. Und damit das Wasser nicht in die Röhre hineinfließen kann, erzeugt er mit seinem Kot einen Ring rund um dieses Loch, damit so ein Wall entsteht, damit das Wasser nicht eindringt.
Das heißt, er kackt die Tür.
Er kackt den Eingang zu und während er hier noch so drückt, kommt die Mamafliege und legt auf dieses dampfende Häufchen legt eine Made.
In das Häufchen oder in den Wurm?
In das, ja, je nachdem, was gerade sichtbar ist.
Das heißt, die Fleischfliege nutzt eigentlich den Moment aus, wo die Schnecke Luft schnappt, zack, Larve rein.
Und wird Larve abgelegt, die Larve dringt in den Regenwurm ein, frisst den Regenwurm auf und nach ungefähr 3-4 Wochen kommt aus dieser Erdöffnung, der Regenwurmloch, kommt eine Fliege und damit ist der Reproduktionszyklus durchlaufen.
Aber was hat das jetzt mit unserem Pfleger zu tun?
Was hat das mit unserem Pfleger zu tun? Ja, Sie sehen, wie komplex die Dinge sind. Nun, wir haben auf der Gerichtsmedizin Maden von Fleischfliegen gezüchtet. Und da hat sich herausgestellt, dass also hier die Made, wenn sie frisch von der Mama gelegt wird, ungefähr 2 mm groß ist. Aber innerhalb von 12 Stunden, wenn sie Futter bekommt, wächst sie zu einer Länge von 7 bis 8 mm heran. Nicht einen Tag pro Millimeter ein Tag, sondern die wächst innerhalb der ersten 12 Stunden 7 bis 8 mm.
Das heißt, die Windel ist diese maximal 24 Stunden.
Nicht einmal, also einen halben Tag. Das heißt, de facto war der Schlussfolgerung daher, wenn der Arzt diese Maden in der Windelhose gefunden hat und diese Maden nicht älter als einen halben Tag alt sind, haben wir rückgerechnet, ja, da war eine Nacht dazwischen und tatsächlich am Vortag wurde sozusagen Verbandwechsel und Windelhosenwechsel durchgeführt. Und das Spannende war, meteorologische Daten haben ergeben, an diesem Tag, an dem diese Maden hier auf die Windelhose abgelegt wurden, da war es schwül, da war es gewittrig. Da ist auch eine Schlechtwetterfront vorbeigefahren oder gezogen. Aber es hat nicht gekränkt. Und die Mamafliegen, die jetzt sozusagen den ganzen Hintern voll mit Babymaden hatten und gesagt haben, jetzt kommt kein Regen, wir haben keine Regenwürmer, was sollen wir jetzt machen mit diesen Maden, sind, weil in diesem Pflegeheim auch gelüftet wurde, in einem Pflegeheim sollten wir öfters lüften, sind die bei den Fenstern rein, haben gerochen, ah, da gibt es etwas, da könnten wir unsere Babys ablegen und haben tatsächlich dort auf diese Windelhose ihre Maden abgelegt und so kam diese Geschichte zustande. Faktum ist, das Pflegepersonal hat hier keinen Mangel, ist stattgefunden, sondern das ist ein biologischer Prozess. Wenn man weiß, was sie abspült, dann ist das ein schicksalshaftes Ereignis.
Freispruch. Einstellung des Verfahrens.
Ernst Molden, der für diesen Podcast eine eigene Platte komponiert hat, hat das passende Lied dazu, es heißt Es fechte.
Es fechte wird die Hieberruhe kreieren, hilft kein Verstecken, es hilft kein Lieren. Du machst ein Feier und die Tier hast zu. Es fechte Kräuter noch und gibt keine Ruhe. Es fechte Kräuter noch und gibt keine Ruhe. Es fechte kommt oft Nacht und kommt beim Tag. In Fechten ist egal, wenn's keiner mag. Schlaft rund am Flussgrund wie ein böser Bär. Es ist da, als ob's nie weg gewesen wär. Es ist da, als ob's nie weg gewesen wär. Es fechte wohnt im Kosten und im Grab. Vorm Fechten kannst nicht flüchten in einem Boot. Es riecht noch Lehm und fällt noch tot. Es fechte riecht noch Lehm und fällt noch tot. Fechte riecht noch Leben und fährt noch tot.
Ich habe einen bekannten Strafverteidiger, der schreibt mir nach jeder Folge, dass ihm wieder irgendwie ein Stück Lebenslust verloren gegangen ist. Er kann kein Apfelmus mehr essen. Er legt seine Füße nicht mehr aufs Handschuhfach, weil er gelernt hat, dass es ihm da den Rücken reißt. Viele, viele Dinge, die wir da lernen. Und jetzt wollen wir Ihnen ein bisschen den Sommer vermiesen. Das Baden in klaren Seen. Wir haben, weil wir über Wasser und Würmer reden und über den Sommer, noch einen Fall mitgebracht, den Sie noch nicht kennen. Der handelt von kleinen mikroskopischen Saugwürmern, den sogenannten
Schistosomen.
Schistosomen. Worum geht's da? Vor vielen Jahren hat es einen sehr tragischen Fall gegeben. Zwei Jugendliche sind in der Alten Donau ertrunken. Und das war sehr ungewöhnlich, weil beides eigentlich kräftige Burschen waren. Und Professor Reiter hat die Jugendlichen obduziert. Und dabei haben sie eine sehr verstörende Entdeckung gemacht.
Ja, es waren zwei Brüder, 16, 17 Jahre alt, die haben sich an der alten Donau so ein Tretboot ausgeborgt, sind dann mit ihren Freunden dort ein bisschen herumgefahren und weil es halt Sommer war und es war heiß, ist einer dieser Brüder ins Wasser gegangen, um sich zu erfrischen. Das war gar nicht so ein schlechter Schwimmer, er war kein guter Schwimmer, aber er ganz gut schwimmen können. Und er ist auch diesem Tretboot eine Zeit lang nachgeschwommen und plötzlich hat er Probleme bekommen. Die Polizei schreibt im Bericht, er habe Probleme bekommen, was auch immer das war. Und sein jüngerer Bruder, der ein schlechter Schwimmer war, ist seinem Bruder zu Hilfe geeilt und ist eingesprungen, um den Bruder zu retten. Und beide Brüder sind ertrunken. Das war die Frage, wieso ist das passiert? Und ich habe beide obduziert. Beide sind eindeutig und zweifelsfrei ertrunken. Aber was auffällig bei beiden Brüdern war, sie hatten am ganzen Körper rote Punkte, einen Ausschlag. Ich habe mir das dann mikroskopisch angeschaut und es war das Bild einer sogenannten Zerkariendermatitis. Was ist das? Da muss man wieder mal in die Biologie ausschweifen. Es gibt diese Saugwürmer, die sind mikroskopisch klein und diese Saugwürmer werden von Wasservögeln ausgeschieden. Also so eine Ente, die auf der alten Donau landet und sich entleert, die scheidet mit ihrem Stuhl Eier aus von diesen Saugwürmern. Und diese Eier entwickeln sich im Wasser zu Larven und diese Larven dringen in Schnecken, Wasserschnecken ein. Vermehren sich, wandeln sich um in diese Schnecken und die Schnecken scheiden aus Larven, zweite Teillarve, nämlich die anderen sind die Myraziden, die anderen sind die Zerkarien. Und die Zerkarien werden von den Schnecken freigesetzt. Und diese Zerkarien suchen jetzt wieder Wasservögel, um sozusagen den Kreislauf der Reproduktion zu durchlaufen. Also Wasservogel scheidet aus, geht in Schnecke, Schnecke scheidet aus. Und diese Zerkarien suchen jetzt Wasservögel, um sich dann meistens in den Schwimmhäuten oder in den Haxeln von diesen Wasservögeln hineinzubohren, in den Körper dieser Wasservögel einzudringen. In den Organen dieser Wasservögel entstehen Geschlechtstiere, es werden Eier produziert und die Eier werden wieder über den Stuhl ausgeschieden ins Wasser.
So ein bisschen merkt das der Wasservogel? Oder
ist der Wasservogel ist ein bisschen kränklich, aber er ist nicht flugunfähig, es fällt auch nicht wirklich auf. So ein Parasit einfach. Und das Problem ist, dass diese Zerkarien, die einen Wasservogel suchen, aber es ist keiner da, auch auf den Menschen gehen. Nun, sie können sich im Menschen nicht weiterentwickeln, das heißt, das ist eine Sackgasse, das heißt, er dringt in den Menschen ein, stirbt aber dort ab, aber erzeugt durch das Eindringen in die Haut einen Nesselausschlag. Juckender Nesselausschlag. Heißt auch im Englischen Swimmer's Itch, also die juckende Erkrankung des Schwimmers. Und die mikroskopischen Untersuchungen bei diesen Brüdern haben ergeben, dass beide diese Zerkarien in der Haut hatten. Und so in Panik geraten sind, dass sie dann ertrunken sind. Jetzt werden Sie sagen, naja, kommt das öfters vor? Also ich habe nach 40 Jahren Gerichtsmedizin sowas nicht gesehen. Erst in den letzten Jahren nimmt das zu. Und die Frage ist, warum nimmt das zu? Dazu müssen Sie in diesen biologischen Reproduktionszyklus sich noch einmal hineindenken. Die Wasservögel, die meistens auch Zugvögel sind, die irgendwo von Afrika kommen, die auf der alten Donau zwischenlanden, die entleeren sich dort. Und da ja die Gewässer zum Teil auch im Frühjahr schon eisfrei sind, kommen die sehr früh und der Reproduktionszyklus beginnt schon viel früher als in den Jahren vor 10, 20 Jahren. Die Gewässer haben eine Unmenge an Algen. Sie wissen, die Gemeinde Wien muss ständig mähen auf der alten Donau und im Entlassungsgeringe, weil dort die Algen so überhand nehmen. Und warum? Weil einfach mehr Sonnenstrahlung da ist. Die Algen wachsen super. Und mit den mehr wachsenden Algen gibt es auch mehr Schnecken. Und es sind daher mehr Schnecken befallen mit diesen Parasiten. Und wenn mehr Schnecken da sind, setzen die Schnecken auch mehr Zerkarien ins Wasser frei. Und das bedeutet, dass wenn Sie in einem Freilandgewässer, das nicht fließend, sondern eher stehend ist, baden, damit rechnen müssen, dass Sie von Zerkarien befallen werden.
Das heißt, doch eher ins Stadionbad gehen.
Im Stadionbad landen keine Enten. Ne?
Gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass ich dem entkommen kann? Also ich schwimme gerne in Süßwasser. Ich bin ein sogenannter Thalassophobiker. Also ich habe Angst vor tiefen Meeren. Okay. Ich liebe das süße Wasser. Jetzt gruselt es mir ein bisschen. Ne?
Naja, es ist so. Also ich habe das recherchiert und habe mir auch gedacht, selbstverständlich, ich will Ihnen da jetzt nicht irgendwie Angst machen. Und die Freude am Baden gehen vermiesen. Ja, das gibt schon ein paar Tipps, die ich Ihnen geben kann. Und zwar, diese Zerkarien werden von Fettsäuren angelockt. Eine Zerkarie dümpelt in der alten Donau herum und sucht eine Ente. Woran erkennen Sie, dass dort eine Ente ist? Weil die Enten, wie Sie ja wissen, die haben ja diese Bürzeldrüsen, mit denen sie ihre Federn einfetten, damit sie nicht untergehen können. Die Bürzeldrüse ist also ein Organ zum Einfetten der Federn. Wenn also so eine Ente im Wasser schwimmt, dann gibt die so einen ganz dünnen Fettfilm ab und die Zerkarien folgen diesem Geruch der Fettsäuren und so, da wird es noch Fettsäure, da müsste eine Ente sein. Nun, wenn Sie ins Wasser gehen, dann scheiden Sie auch im Wasser einen Fettfilm von Ihrer Haut ab, je nachdem, was Sie für einen Hauttyp haben. Ob Sie einen trockenen oder einen eher fetten Hauttyp haben, scheiden Sie unterschiedliche Mengen Fettsäuren aus. Leute, die also eher talgige, glänzende Haut haben, scheiden mehr aus und sind daher für die Zerkarien leichter erkennbar. Jetzt, was werden Sie sagen, was kann ich daher machen? Nun, wenn Sie in ein öffentliches Freibad gehen, ins Kongressbad oder ins Ding, gehen Sie ja vorher unter eine Dusche, nehme ich an, wenn Sie nicht ein Schweindl sind, nicht?
Das machen ja alle, ja.
Das machen ja hoffentlich alle. Und ich gebe Ihnen den Rat, wenn Sie im Sommer irgendwo in ein Freilandgewässer baden gehen, dann tun Sie sich daheim warm abduschen mit einer Seife oder einem Shampoo, damit Ihr Fettfilm reduziert wird. Denn wenn Sie dann ins Wasser gehen, sind Sie für die Zerkarien nicht riechbar. Leute, die zu Akne neigen, scheiden mehr Fettsäuren aus. Daher auch Akne, gerade Akne-Befallene oder Akne-Leute haben mehr Fettsäuren und sind daher anfällig. Das waren diese zwei Burschen, die haben auch Akne gehabt und haben daher mehr Fettsäuren. Sie können sich selbstverständlich auch schützen, wenn Sie zum Beispiel eng anliegende Badekleidung tragen. Also irgend so ein Lycra-Shirt. Das ist außerdem nicht schlecht, weil dann kriegst du keinen Sonnenbrand. Nicht? Also das heißt, auch gegen Sonnenbrand gut, weil wir haben ja...
je für den Burkini, sozusagen.
Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass wir alle dann einen Burkini tragen.
Sie haben auch gesagt, es gibt eigene Cremen, habe ich gelesen, gegen Quallen. Das hat mich fasziniert.
Es gibt Cremen, die gegen Quallen, aber die nicht gegen die Quallen sind, sondern nur gegen die Symptome des Quallenstechens. Also das heißt, wenn es einmal juckt, dann gibt es Cremen, wo man sich einreibt, wo sozusagen diese Nestelsymptome gemildert werden. Es ist ja auch nicht wirklich jetzt gefährlich, aber wenn Sie selbstverständlich jetzt in Panik geraten oder schlechter Schwimmer sind, dann kann es passieren, dass Sie vor lauter Panik, es nesselt, es juckt überall, vergessen zu schwimmen und dann ertrinken.
Ich habe auch gelernt, dass man gerade nicht in seichten Gewässern baden soll.
Weil dort die Zerkariendichte höher ist als im tieferen Wasser.
Das heißt, man geht im seichten eher unter als im...
Nein, man wird im seichten Wasser eher von Zerkarien befallen als im tieferen Wasser.
Wieder was gelernt. Schönen Sommer.
Schon wieder einer hin. Schon wieder einer hin. Er wollte zum Wasser auf 2 Stunden, auf einmal war er verschwunden. Wo er jetzt ist, das fragst mich, schon wieder einer hin. Schon wieder eine fort. Schon wieder eine fort. Auf der Straße, auf der Nase hat das Leben sie verlassen. Ein paar Blumen liegen noch dort. Schon wieder eine fort. Für die anderen ist heute Nacht was Normales. Das nix macht, bis du erst heiratst, ist wieder gut, weil die Nacht allein nix tut. Schon wieder eine weg, schon wieder eine weg. Gesagt hat's, mach da keine Sorgen und den Radio richten wir morgen. Schau am Leiberl, da hast einen Fleck, schon wieder eine weg. Schon wieder einer tot, schon wieder einer tot. Trunkt im Flussling seine Bock, aber ich hab seinen Rock und das Gewandel war er schon, schon wieder einer tot. Für die anderen ist heute Nacht was Normales, das nix macht, bis der erst heiratst, ist wieder gut, weil die Nacht normal nix tut. Schon wieder einer hier.
Reden wir noch ein bisschen über Wasserleichen. Wir haben einmal so eine Frage-Antwort-Podcast-Reihe gemacht. So 4 Wochen lang durften unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen stellen. Und es war erstaunlich, dass ganz viele Leute über Wasserleichen Bescheid wissen wollten. Können Sie sich das erklären?
Ich glaube, den Wasserleichen haftet so ein massiver Ekelfaktor an. Es ist tatsächlich so, dass Wasserleichen sich doch etwas unterscheiden von anderen Leichen. Das hat aber damit zu tun, dass im Wasser kein Sauerstoffzutritt zum Leichnam stattfindet und daher der Chemie, der Chemismus des Abbaus des Körpers ein etwas anderer ist. Es entstehen daher auch andere Gerüche als bei faulen Wohnungsleichen. Und bei Wasserleichen gibt es ein paar so Phänomene, die besonders imposant sind. Bei einer Wasserleiche, die im Freiland liegt, also so, bleiben wir bei der Donauinsel, bleiben wir im Entlastungsgerinner, im Hochsommer, da beginnt sich die Haut weißlich zu verfärben. Das kennen Sie alle zu Hause, wenn Sie lange genug in der Badewanne dümpeln. Ja? Dann beginnt sich die Haut an Ihren Händen und Füßen weißlich zu verfärben, weil die Zellen Flüssigkeit aufnehmen, quellen. Verändert sich daher auch der Lichtbrechungsfaktor dieser Zellinhalte. Und weil die Zellen quellen, kriegt man plötzlich Runzeln. Die Haut wird einfach zu groß. Wenn Sie jetzt 14 Tage lang in der Badewanne liegen,
was manche von uns ja gern tun, ne?
Würden, aber meistens wünscht man sich es dann doch nicht, dann löst sich die Oberhaut komplett ab. Im Freiland ist es so nach ungefähr 14 Tagen, in der Badewanne geht es geschwinder. Und es löst sich die gesamte Oberhaut ab. Es gehen die Haut an den Händen wie Handschuhe, wie Gummihandschuhe, lösen sich die ab. Die Nägel bleiben drauf und es gehen auch die Haare komplett wie eine ganze Perücke ab. Und dann wird die Leiche plötzlich ganz glänzend. Sie wirkt glitschig. Und das ist, glaube ich, auch der Ekelfaktor an Wasserleichen, dass sie so glänzend und glitschig sind und dann auch noch nicht gut riechen.
Wir wollen über eine wohl die berühmteste Wasserleiche reden, von denen die meisten hier nicht wissen, dass sie eine Wasserleiche war, und wollen einen großen Mythos heute zertrümmern. Die Wasserleiche hat den Namen Ötzi. 1991, also vor mehr als 30 Jahren, findet ein Ehepaar bei der Wanderung über den Ötztaler Gletscher den Mann aus dem Eis.
Das Thiessenjoch.
Thiessenjoch findet herausgeappert aus dem Gletscher die sozusagen mumifizierte Leiche von Ötzi.
Sterbliche Überreste eines Menschen.
Eines Menschen ursprünglich. Es landet ein Hubschrauber, man kommt mit Pickel und Hacke und versucht ihn irgendwie aus dem Eis zu...
Erst haben sie einmal diskutiert, wer ist zuständig. Und das ist ein internationales Problem gewesen, weil das war an der Grenze zwischen Italien und Österreich. Und jeder hat gesagt, sind wir zuständig oder nicht. Ja? Und dann hat es geheißen, ja, die Österreicher sind zuständig. Und wenn eine Leiche am Berg gefunden wird, dann meldet man die Polizei das der Staatsanwaltschaft und dann sagen die, nur dann soll der Gerichtsmediziner sich das einmal anschauen kommen. Und so war das auch. Der Professor Henn in Innsbruck wurde verständigt mit der Aufforderung, da oben gibt es eine Leiche am Berg, wahrscheinlich irgendein Bergwanderer oder irgend sowas. Und Henn ist dann mit dem Hubschrauber hinaufgeflogen, also er wurde geflogen. Und es hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass das eigentlich ein ganz fantastischer archäologischer Fund wäre. Daher war auch die Ausrüstung jämmerlich.
Pickel und
Skistock. Ich persönlich bin ja sehr glücklich darüber, dass die Ausrüstung nicht toll war. Sie werden auch gleich lernen, warum. Man hat also dann den Ötzi dort herausgehackt und beim Heraushacken hat man ihm da an der Hüfte links ein bisschen beschädigt.
Ein kleines Stück hinten.
Ja, das war schon so ein Handteller großes Stück, wo der die Gesäßbacke beschädigt wurde.
Diese Gesäßbacke wird noch eine große Rolle spielen.
So ist es.
Merken Sie sich das? Also Ötzi wurde einer Gesäßbacke verlustig.
Ja.
Und ein, man glaube, hat ein den, großes Stück.
Genau, man hat den Ötzi dann nach Innsbruck gebracht und dann ist ganz klar gewesen, dort wurde auch entsprechende Ausrüstungsgegenstände gefunden, wie diese Kupferaxt, wo der Archäologe sofort gesagt hat, ich weiß sofort, aus welcher Zeit das ist also ein Handleistenbein und das ist also ein historischer Fund. Und im Jahr darauf, weil das Ganze war im September und da kam dann eine Schlechtwetterperiode und es hat alles zugeschneit und im nächsten Jahr gab es dann dort eine systematische, ich würde sagen Grabung, kann man ja bei Eisen nicht sagen, aber es ist eine systematische Auftauung. Und dann wurden also alle möglichen Gegenstände gefunden, unter anderem auch diese Bröseln, wo im Vorjahr der Popo vom Ötzi beschädigt wurde. Und ich hatte das Glück, ein Briefmarkenstück großes Brösel aus dem Ötzi seinem Popo zu bekommen.
Bevor wir über diesen Popo reden, müssen wir noch einmal kurz zurückblicken. Der Ötzi war deshalb so eine Sensation, weil der Professor Konrad Spindler, so hat er geheißen, die Theorie aufgestellt hat, dass sozusagen alles, was um den Ötzi gefunden wurde, wie unter einer Eisglocke
in einer Zeitkapsel
eingefroren war. Er hat einen Weltbestseller geschrieben, Der Mann aus dem Eis, wo er im Wesentlichen gesagt hat, alles, was rund um den Ötzi liegt, ist zu dem Zeitpunkt des Todes des Ötzis dort schon gelegen.
Frozen in time.
Frozen in time, unter anderem eine Schlehdornblüte habe ich gesehen.
Nein, eine Frucht.
Ja. Eine Frucht, also man hat gewusst, es muss Herbst sein, weil der Schlehdorn blüht im Herbst und gewisse Getreidesorten, die nur, ich weiß nicht, im Süden über den Alpen sind. Und aus all diesen kleinen Funden hat
wurde eine Geschichte konstruiert.
Wurde eine Geschichte erzählt, wie das Leben war.
Und wenn Sie heute nach Südtirol fahren, in das Ötzi-Museum, dann werden Sie diese Geschichte heute noch hören. Das ist die offizielle Ötzi-Geschichte.
Sie hingegen haben den Ötzi gesehen im Fernsehen und haben sich was gedacht?
Das kenne ich.
Das ist ein Wasserleich.
Das ist ein Wasserleich.
Ja. Was aber der Theorie komplett widerspricht, weil wenn der eingefroren wäre,
dann kann er kein Wasserleich
sein. Das heißt, wie haben Sie das erkannt, dass er Wasserleich
ist? Ja, schauen Sie, Wasserleichen verlieren, was ich Ihnen schon erzählt habe, die Kopfhaare. Der Ötzi ist ja glatzert. Aber er ist nicht glatzert, weil er zu Lebzeiten keine Haare mehr hatte, so wie ich, ja? Sondern der hat ja da die Poren noch in der Kopfhaut. dem sind die Haare verloren gegangen. Wo sind die hingekommen? Bei der Nachgrabung hat man ein paar Kopfhaare und auch Körperhaare vom Ötzi gefunden, aber nicht die ganze Perücke. Wo ist die hingekommen? Der Ötzi hat keine Nägel. Ich habe Ihnen gesagt, da gehen die Handschuhartig, geht die Haut ab und es gehen die Nägel mit ab. Und das war daher für mich die Frage, naja, wenn ich jetzt das Stückel von dem Ötzi seinem Popo bekomme, hat der die Oberhaut drauf oder fehlt die, weil sie abgegangen ist?
Wenn sie fehlt, hieße das, dass es da oben nicht die ganze Zeit eisig war. Sie haben dann auch irgendwann gesagt, dass das Gesicht und die Körperhaltung, ich glaube, man nennt es die Polizistenhaltung.
Ja, also er liegt ja da so komisch drinnen. Ne? Der Ötzi ist ja so einartig verdraht, nicht? Ja?
So wirkt wie ein Kibberer, der den Verkehr regelt. Haben sie,
sie haben mehr mit der Polizei zu tun als ich, ja?
Und das Gesicht ist so ein bisschen verzogen.
Ja, es ist auch das Gesicht ein bisschen verzogen. Also das heißt, er lag ursprünglich auf dem Stein dort und irgendwann im Laufe der Zeit ist er, hat er sich verlagert und ist gedriftet.
Was auch schlecht geht, wenn er eingefroren ist.
Was auch schlecht geht, wenn er eingefroren ist. Der Ötzi hat ja auch keine Kleidung angehabt. Aber es ist dort bei der Nachgrabung in der Mulde sehr wohl die Kleidung gefunden worden. Die Nähte sind, haben sich aufgelöst, aber die einzelnen Stoffzwickel der Kleidungsstücke waren ja da. Das heißt, die Nähte haben sich aufgelöst. Die Nähte sind selbstverständlich Naturfasern gewesen, die offenbar einem längeren Liegen im Wasser nicht standgehalten haben. Und dann hatte ich das ganz große Glück, dass zur damaligen Zeit, in dem Jahr 1991 und später, ich einen Studenten hatte, einen Studenten der Chemie, der seine Doktorarbeit schreiben wollte über menschliches Fett unter verschiedenen Lagerungsbedingungen im gerichtsmedizinischen Kontext. Und den habe ich gesagt, gut, wir untersuchen jetzt den Ötzi sein Popo. Mikroskopisch war keine Oberhaut drauf, das sprach also dafür, das ist ein Wasserleich. Dann hatte der Ötzi auch noch, wenn Sie sich Bilder im Internet runterladen vom Gesicht vom Ötzi, dann werden Sie sehen, der hat so weiße Fleckerln, viele kleine weiße Fleckerln im Gesicht. Das kennen wir als Gerichtsmediziner auch, das ist der sogenannte Etama Melone, also der warzige Zustand, der dadurch entsteht, dass sich das Fett eines Menschen, wenn es lange im kalten Wasser liegt, in das sogenannte Fettwachs umwandelt.
Das sind die sogenannten Fettwachsleichen. Die schauen so ein bisschen aus wie Michelin-Männchen.
So ist es, ja. Aber nur dann schauen sie wie Michelin-Männchen aus, wenn es gleichzeitig zu einer Gasbildung kommt, weil dann blasst dieses Fett ähnlich wie Styropor auf. Ist das Wasser sehr kalt, kommt es zu keiner Gasbildung. Der Ötzi ist ja nicht aufblasen. Nicht? Der Ötzi ist ja eher vertrocknet wirkt er. Ja? Aber er hat mit dem freien Auge, würde man sagen, Fettwachs. Man kann ja nur das diagnostizieren, was man kennt. Und der Archäologe kennt das nicht. Ja? Und daher habe ich gesagt, gut, dann machen wir Chemie, machen wir Analyse dieses Fettes von dem Ötzi. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, 86% seiner Fettsäuren, die er in seinem Körper hat, sind in Fettwachs umgewandelt, in eine Hydroxyfettsäure. Und da kommt es zu einer Vernetzung von Fettsäuren in einen dreidimensionalen Komplex. Das ist eine schwer bakteriell abbaubare chemische Verbindung des Fettwachs und konserviert den Körper. Und damit haben wir dann publiziert und haben gesagt, ja bitte, der Ötzi ist eine Wasserleiche. Der ist immer wieder offenbar aufgetaut. Das wurde von den Archäologen nicht geschätzt, weil da gab es ja schon eine Meinung.
Aber das hieß ja auch, wenn er aufgetaut ist, dass dort immer wieder Samen oder all dieses Zeug, das man dann gefunden hat, der Wind dorthin getragen hat.
In den letzten Jahren gibt es also Forschungsergebnisse, die zeigen, dass tatsächlich in dieser Mulde, in der der Ötzi lag, da gab es unten so eine Schlammschicht. Und in dieser Schlammschicht haben sie Moose, Asteln, Samen von verschiedenen Pflanzen gefunden bei der Nachgrabung und die wurden C14 datiert. Sie wissen ja, diese Isotopenuntersuchung und da kann man ja grob Altersbestimmung durchführen. Der Ötzi ist ja 5300 Jahre alt und in dieser Mulde fanden sich aber Partikelchen, die bis 1800 vor Christus datierbar waren. Das heißt, es sind Moose und Flechten und Gräser hineingeweht worden in diese Mulde, in den Jahrtausenden nach Ötzis Tod. Und in der Zwischenzeit weiß man ja auch aus von verschiedenen meteorologischen Untersuchungen, dass es in diesen Jahren immer wieder Warmzeiten gegeben hat. Und in diesen Warmzeiten ist der Ötzi im Sommer aufgetaut. Dieses Schneefeld ist zu einem Tümpel geworden. Der Ötzi ist dann dort sozusagen gedriftet, aber er ist nicht weggedriftet. Denn Sie wissen, der Ötzi hat einen Schuh an. Keep your shoes on. Einen Schuh hat er an, der ist ja auch immer noch am Ötzi drauf, weil er mit diesem Fuß am Boden angefroren geblieben ist. Von oben ist er auftaut, unten ist er angepickt gewesen, mit seinem Schuh im Eis fixiert. Hätte sich das gelöst, wäre der Ötzi abgedriftet und wäre verloren gegangen. Das heißt, wir verdanken hier den Ötzi einem wirklich glücklichen Umstand, dass hier einerseits in einer Mulde lag, wo er nicht komplett aufgetaut ist, sondern fixiert wurde, dass er sich in Fettwachs umgewandelt hat und dass diese chemischen Vorgänge im kalten Wasser diesen Körper so gut erhalten haben.
Das heißt, die ganze Zeitkapseltheorie ist ein Blödsinn.
Schau, ein Schirm, ein Schal, ein Schilling und so schöne Schuhe in Blau. Schau, ein Hund, ein Hut, ein Hocken und dazwischen liegt der Mann. Man findet allerhand auf der Straße, oft ist sie und ganz verbogen. Ja, aber so ein Toten, so ein Toten, so ein Toten kannst nix fragen. Und der Semi hat nichts gemerkt, weil er hat grad telefoniert. Die Beate sagt, ich sieh nichts, hör nichts, red nichts, ich bin miert. Nur der Kurze hätte am getroffen, hätte am geholfen, irgendwas drauf. An so einen Toten, so einen Toten, so einen Toten kannst nichts fragen. Oder Schnitzel geschnitten zum Abschied, oder ein Gulasch oder ein Fisch. Hat's eine Zuspeis gegeben, eine Torte, war ein Doppler gar am Tisch. Oder hat er gar nichts gegessen, haben sie ihm gemacht auf leeren Magen. Nein, so einen Toten, so einen Toten, so einen Toten kannst nichts fragen. Bei der Lende, die Laterne, ist schon hier auf 15 Jahre. Was dort Geschichte sieht, nur der Teufel, und was der sagt, ist nicht wahr. Haben sie ihm zärtlich gegeben, zwei Pusse, haben sie ihm gekackelt, haben sie ihm geschlagen. An so einen Toten, so einen Toten, so einen Toten kannst nichts fragen. Deine Schuhe, mein Herz, dann Trommeln, da am Gehsteig, wo man geht. Und zwei Wolken waren an oben, auf das Platzl, wo man steht. Sind wir Engeln, sind wir Bluthund, was das du, ich kann's nicht sagen. Und so ein Toten, so ein Toten, so ein Toten kannst nichts fragen. Na, so ein Toten, so ein Toten. So ein Toten kannst nichts fragen, außer der Herr Professor fragt ja.
Ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.